Ich möchte euch zu Beginn eine kleine Übung vorschlagen, die unterstützend sein kann, dass ihr eure eigene Beziehungsebene, dass ihr euch die noch bewusster wahrnehmen könnt. Ihr könnt einen Moment die Augen schließen und einfach mal euren Körper von den Zehen bis zum Kopf ganz spüren. Dann könnt ihr mal Kontakt aufnehmen mit eurem Atem und versuchen, die Beziehung zum Sauerstoff bewusst wahrzunehmen, wie ihr atmet. Ohne Sauerstoff in jedem Moment würde ihre physische Präsenz auf diesem Planeten sofort aufhören zu existieren. Spüren Sie mal diese Wahrheit auf einer noch tieferen Ebene, indem Sie ausatmen und Ihren Atem kurz anhalten, bis Sie den Drang verspüren, einzuatmen. Das ist die Realität Ihres biologischen Lebens. Dies ist eine Wahrheit. Und während Sie Ihr Bewusstsein ausdehnen, um zu spüren, wie Ihr Herz in Ihrer Brust schlägt, können Sie diese Realität immer mehr spüren, je tiefer Sie sich in die Wahrheit hineingeben. Die Realität ist nämlich, dass Ihr Herz und Ihre Atmung Ihr Leben aufrecht erhalten. Nun können Sie noch das Lauschen dazu nehmen. Verteilen Sie Ihre Aufmerksamkeit auf alles gleichmäßig. Die Geräusche von innen, im Körper und außen von den anderen Menschen, aber auch Geräusche, die von außen um das Haus herum hörbar sind. Das sind die Geräusche, die uns umgeben. Versuchen Sie, Ihre Aufmerksamkeit auf alle Geräusche gleichmäßig zu verteilen, auf Ihren Körper, auf Ihren Atem und auf das Lauschen. In diesem Zustand empfehle ich Ihnen auch, meinen Vortrag zu hören. Alles, was ich sagen werde, ist keine absolute Wahrheit, sondern geprägt durch mich, meine Person, meine Vergangenheit und mein Wissen. Alles, was für Sie wichtig ist, wird bei Ihnen ankommen. Das andere können Sie getrost durch sich hindurchfließen lassen, so wie Sie dem Rauschen eines Baches zuhören. Wenn Sie in dieser Atmosphäre zuhören, befinden Sie sich in einem wertfreien, meditativen Zustand und Ihr Geist hat die höchstmögliche Präsenz ohne Anstrengung. Wenn jemand einschlafen wird, könnte ihn der Nachbar kurz berühren, sodass der oder diejenige die nachfolgende Meditation nicht verpassen wird. Ich empfehle Ihnen auch, also auch während meinem Vortrag, die Augen geschlossen zu halten, aber es spielt auch keine Rolle, wenn Sie sie öffnen. Dreiecksbeziehungen stellen eine archetypische Dimension menschlichen Lebens dar. Wir können ihnen nicht entkommen. Sie begegnen uns in der einen oder anderen Form immer wieder. Alles Archetypische schenkt uns einen großen Inhalt an nützlichen Erfahrungen, Weisheit und innerem Wachstum. Die Erfahrung einer Dreiecksbeziehung kann eines unserer wirksamsten Werkzeuge für Verwandlung und Entwicklung sein, auch wenn sie schmerzhaft sein kann. Wenn wir in eine Dreiecksbeziehung verwickelt werden, dann hat das eine schicksalshafte Bedeutung. Es steht uns frei, mit Verbitterung und Wut zu reagieren, oder aber wir können uns auch entschließen, das Dreiecksverhältnis als Sprungbrett für wirkliche Seelenerkundung zu nutzen. Wie lebt Mann, Frau nun sein Leben in einer Gesellschaft, in der das Dreieck tabuisiert wird und man doch von Kleinkind an darin aufwächst, darin liebt und leidet und ob des Tabus nicht darüber gesprochen werden kann oder darf. Nicht gesprochen werden kann und darf darüber, weil den Menschen dazu das bewusste Empfinden und die Worte, der Ausdruck fehlen, weil die meisten Menschen nicht gelernt haben, sich bewusst darin zu bewegen, obwohl sie es unbewusst immer wieder tun und es schon immer getan haben. Es ist etwa das Gleiche wie die Tatsache, dass Menschen Kinder großziehen, obwohl sie es nicht bewusst gelernt haben und obwohl sie nicht immer auf gute Vorbilder zurückschauen können, werden sie ihre Kinder großziehen. Unter Therapeuten ist man sich dessen bewusst, dass wir schon seit unserer Geburt Erfahrung in Dreiecksbeziehungen haben. Unsere Eltern und wir bildeten das Dreieck mit all den bewusst oder unbewusst erlebten Gefühlszuständen wie Liebe, Innigkeit, Fürsorge, aber auch Gefühle von Ausgeschlossensein, Konkurrenz, Eifersucht und all den schwierigen Gefühlen, denen wir alle am liebsten im Erwachsenenalter nicht mehr begegnen möchten. Nun ist es aber gerade so, dass wir all diesen Gefühlen auch im Erwachsenenalter begegnen, und es würde in diesem Sinne beim erwachsenen Menschen darum gehen, diese schwierigen, meist bis anhin abgespaltenen Gefühle wieder zu sich zu nehmen und zu lernen, diese nun auszuhalten und einen kreativen, gemeinschaftsfördernden Umgang zu finden, statt in aggressiver, kämpferischer Art auszuagieren, was meiner Ansicht nach auf eine unüberwundene Egozentrik des Kleinkindalters zurückzuführen ist. Die grundlegendste Dreiecksbeziehung ist also diejenige zwischen Eltern und Kindern. Außer den sexuellen Dreiecksbeziehungen gibt es noch viele andere Formen. Dreiecksbeziehungen können auch zwischen Freunden bestehen. Oder sie ziehen nichtmenschliche Bezugspunkte mit ein. So ist eine Ehefrau vielleicht eifersüchtig auf die Hingabe ihres Mannes an seine Arbeit. Oder ein Mann fühlt sich durch die künstlerische Tätigkeit oder spirituelle Entwicklung seiner Partnerin zurückversetzt oder verraten. Solche Dreiecksbeziehungen erhalten genau das gleiche Eifersuchtspotenzial wie die sexuelle Variante. Was sich in den kreativen Raum zurückzieht, hat die Person, mit der er oder sie lebt, in gewisser Weise verlassen, und das kann eine enorme Eifersucht auslösen. Der kreative Prozess ist in diesem Sinne ein Liebesakt. Es gibt sogar Dreiecksbeziehungen mit Haustieren. Das klingt vielleicht absurd, aber eine Partnerin kann extrem eifersüchtig, verletzt und bestürzt sein, weil ihr Lebensgefährte eine tiefe Zuneigung zu einer Katze oder einem Hund empfindet, auch wenn sie solche Gefühle nicht öffentlich zugeben würde. So verschieden die Dreiecksvariationen auch aussehen mögen, bei allen handelt es sich um eine Form der Zuneigung, Zuwendung und Bezogenheit aufeinander, die nicht mehr ausschließlich und ungeteilt auf eine Person gerichtet ist. Und wenn wir die Zuwendung des anderen teilen müssen, sei es mit einer anderen Person oder etwas Unbelebtem wie der Fantasie oder dem Geist, fühlen wir uns oft verraten, erniedrigt oder beraubt. Die meisten Menschen gehen davon aus, dass Liebe ungeteilt sein sollte, auch wenn wir auf bewusster Ebene eine liberalere Einstellung vertreten. Aufgrund der Werte unseres jüdisch-christlichen Erbes sind wir dazu erzogen worden, dass unsere Liebe nur echt ist, wenn sie sich ausschließlich auf einen Menschen bezieht. Tut sie das nicht, sind wir keine guten Menschen mehr. Wir haben versagt, sind selbstsüchtig oder gefühlslos. Wenn wir dann erleben, dass wir plötzlich mehr als einen Menschen lieben, können wir das nur sehr schwer annehmen. Es ist dann viel einfacher, eine Liste von Rechtfertigungen für den vermeintlichen Verrat zu präsentieren, statt sich von Anfang an einzugestehen, dass man beide Menschen liebt. Es kommen dann eher Aussagen wie: Mein Partner behandelt mich schlecht, sie gibt mir das oder das nicht, doch das brauche ich, um glücklich zu sein, deshalb habe ich das Recht, mir das woanders zu holen. Es entstehen Schuldgefühle an jedem der drei Eckpfeiler, welche dann zu einer Wahl drängen der alten Art, entweder oder, statt der neuen Art eine Chance zu geben, sowohl als auch. In unserer Gesellschaft gilt die Paarbeziehung als diejenige Beziehungsform, die es zu leben gilt, und Eifersucht gilt als absolut gesellschaftskonform, obwohl dadurch viel Leiden entsteht, vor allem für die Kinder bei der Trennung ihrer Eltern und kein Bewusstseinsprozess in Richtung Gemeinschaft und Teilen stattfinden kann. Eifersucht hat zuerst einmal nichts mit Liebe zu tun, sondern mit der Angst, eine für mich wichtige Person zu verlieren. In diesem Sinne geht es um mich, um die Angst vor meinem Leiden, wenn mich mein Partner oder meine Partnerin verlässt, und nicht um den geliebten Menschen. Es ist auch nichts Falsches an der Eifersucht. Wir kennen sie alle. Und besonders diejenigen Menschen, die behaupten, nicht eifersüchtig zu sein, laufen Gefahr, dass sie einfach verdrängen. Oder sie verfügen dann wirklich über ein hohes Maß an Bewusstsein, sodass sie in Mitgefühl und Liebe transformiert und in tiefer seelischer Einsicht überwunden haben. Aber das sind sehr wenige Menschen in unserer Gesellschaft. Also nochmals, es ist nichts Falsches daran, die Eifersucht zu fühlen. Es könnte aber darum gehen, einen anderen Umgang mit ihr zu erlernen, statt das aggressive Ausagieren mit all den Begleiterscheinungen wie Rückzug, Konflikte, Rachespiele und so weiter. Statt ständig, wie seit ewigen Generationen, immer mehr vom Gleichen anzuwenden, was letztlich doch nicht zum ersehnten Heimatgefühl führt, was sich alle Menschen erhoffen, beim anderen zu finden, könnte es vielleicht darum gehen, das Gefühl in sich halten zu lernen und bei sich nachzuschauen, an was es mir mangelt in der Beziehung zu meinem Partner oder zu meiner Partnerin, dass ich so Angst haben muss, dass er mich verlässt oder dass sie den Partner verlässt. Wenn Mann-Frau der Eifersucht auf den Grund geht, kommt da immer zuerst die Angst. Und da wäre es doch mal wichtig und angebracht, sich dieser Angst ganz und vollständig zuzuwenden, damit man ihren Inhalt so gut kennenlernt, dass man dieses Gefühl auszuhalten lernt und damit in sich integriert, bis die Angst darin überwunden ist. Erst danach kann sich ein wirkliches Freiheitsgefühl im Menschen ausbreiten. Nämlich diejenige Freiheit, dass ich meine Gefühle in mir halten kann und nicht mein ganzes Leben dafür hergeben muss, um immer die unangenehmen Gefühle der Angst, der Einsamkeit und des Ausgeschlossenseins abwehren zu müssen. Dadurch kann sich diejenige Energie, welche bis zu diesem Zeitpunkt zur Unterdrückung der abgewehrten Gefühle eingesetzt werden musste, wieder der Kreativität im eigenen Leben zur Verfügung stellen. Ich staune immer wieder, was Menschen unter Freiheit verstehen, welche noch damit beschäftigt sind, alle unangenehmen Gefühle in sich abzuwehren. Diese vermeintlichen Freiheitswünsche reduzieren sich vor allem auf die Unfreiheit, sich nicht wirklich bei einem Menschen, bei vielen Menschen oder bei einem Projekt sich von Herzen einzulassen. Sie leben vielleicht ein Leben lang in dem Irrtum, dass es Freiheit sein soll, wenn man aus Angst vor Nähe sich an keinem Ort einlässt, um immer gleich wieder weggehen zu können. Diese Menschen erfahren nie das Aufgehobensein in einer Gemeinschaft und enden letztlich in der Verbitterung darüber, dass es ihnen im Leben nichts gebracht hat, sich vor dem Schmerz schützen zu wollen, weil sie sich dadurch auch der Liebe und dem Glück verweigert haben. Freud hat die Idee des ödipalen Dreiecksverhältnisses entwickelt. Seiner Ansicht nach verlieben wir uns leidenschaftlich in den gegengeschlechtlichen Elternteil und begeben uns damit in eine Rivalität und einen Wettbewerb zu dem Elternteil des gleichen Geschlechts. Die Art, wie wir mit dem ödipalen Dreiecksverhältnis in der Kindheit fertig werden, und das hängt sowohl von den Reaktionen der Eltern als auch von unserem eigenen Wesen ab, wirkt sich unweigerlich auch auf unsere Beziehungen im Erwachsenenalter aus. Viele Mädchen fühlen sich als Kind stark zum Vater hingezogen. Viele Knaben fühlen sich als Kind stark zur Mutter hingezogen. Was manchmal von den Eltern toleriert, manchmal bewusst oder unbewusst abgelehnt wird. Bei manchen Kindern kann die Zugewandtheit oder Liebe so stark sein, dass wenn diese Bezogenheit nicht erwidert werden kann, sei es aus Angst vor Nähe zum Kind oder aus Mangel an Zeit und Interesse am Kind, schließlich in einer unermüdenden Sehnsucht münden kann. Wenn Vater oder Mutter dann mal ihm allein zugewandt sind, verblasst alles darum herum und es empfindet es so, als dass das Kind das Ein und Alles ist, obwohl es für die Eltern noch anderes Wichtiges im Leben gibt. Also lernt das Kind sehr früh, wenn man es dabei nicht stört, dass es ums Teilen im Leben geht und nicht um alles alleine zu besitzen. Freud hielt eine Art milde Niederlage für die gesündeste Lösung des ödipalen Konfliktes. Auf diese Weise bekommen wir genug Liebe vom geliebten Elternteil, müssen aber dennoch einsehen, dass die Beziehung zwischen den Eltern unumstößlich ist. So können wir lernen, Beziehungen zwischen anderen Menschen zu respektieren und unser Selbstvertrauen aufzubauen, indem wir Beziehungen jenseits des magischen elterlichen Schutzraumes eingehen. Sehr viele Menschen leiden unterschiedlich stark an übermäßigem ödipalem Sieg oder übermäßiger ödipaler Niederlage. Wirklich wichtig ist das, was wir daraus machen und wie bewusst es uns ist, und nichts kann einen solchen Bewusstwerdungsprozess so wirksam anstoßen wie eine Dreiecksbeziehung. Zuallererst geht es beim Erwachsenwerden in diesem Sinn immer um das Alleinstehen können, dieses Gefühl, der oder die Ausgeschlossene sein zu können, diesen Gefühlszustand in sich halten zu können, sei es für einen kurzen oder längeren Moment. Denn aller Krieg, vor allem auch in den Paarbeziehungen und überhaupt in allen Beziehungen, dreht sich meistens darum, dass man es nicht aushalten kann, der oder die Ausgeschlossene zu sein. Meistens nicht einmal für einen Augenblick und schon gar nicht für längere Zeit. Die Zugewandtheit wird in diesem Sinne meist sofort eingefordert oder innerlich wird die Beziehung gekündigt und außen wird es durch Rückzug sichtbar. Man tut so, als bräuchte man die Zuwendung des anderen nicht, obwohl dies natürlich in keinem Fall so ist. Alle Menschen sind von Natur aus bezogen aufeinander und im Innersten des Herzens sind wir dankbar, wenn wir ein Netz von Zugewandtheit und Geborgenheit um uns haben. Meist ist es der Stolz, der diese Tatsache nicht sehen will und so tut, als ob er oder sie es nicht bräuchte. Betreffend Paarberatungen gehen die Meinungen auseinander, ob Paare durch eine Person beraten werden sollen, was wieder eine Dreiecksbeziehung gibt, oder ob das nur im Paar zu empfehlen sei. Ich habe mich darüber auseinandergesetzt und bin zum Schluss gekommen, dass beides möglich ist. Früher habe ich Paare mit meinem Lebenspartner zusammen beraten, heute arbeite ich alleine mit dem Paar. Im Paar zu arbeiten hat den Vorteil, dass kein Geschlecht zu kurz kommt oder dass eines von beiden dominiert, in welcher Form auch immer. Um diese Arbeit alleine zu machen, finde auch ich, dass es absolut wichtig ist, als Therapeutin oder Beraterin unparteiisch oder allparteilich zu sein. Weiter ist es wichtig, das Gefühl des Ausgeschlossenseins in sich integriert zu haben, um es nicht nach außen auf eine Person des Paares zu übertragen oder zu projizieren. Wenn ich also mit Paaren, mit Familien oder Dreiecksbeziehungen arbeite, ist mir während diesem Setting immer das Paar, die Familie oder das Dreieck als weitere Person oder Partei im Vordergrund, was es mir erlaubt, die Beziehungskonstellation aus einer anderen Perspektive zu betrachten als die darin beteiligten Personen. Meine Einstiegsfrage lautet dann auch zum Beispiel: Wie geht es Ihrer Beziehung oder was meinen Sie, würde die Beziehung mitteilen, wenn sie sich über ihr Befinden äußern könnte? Oder wie fühlen Sie sich als Person in der Beziehung? Diese Fragen ermöglichen es den Klientinnen und Klienten, ihre Beziehung auch aus einer anderen Perspektive als sonst zu betrachten. Dadurch, dass sie die Beziehung aus Distanz und einer anderen Perspektive betrachten, kann sich eine andere, neue Sichtweise offenbaren. Gleichzeitig ist jeweils spürbar, dass die Beziehung als solche durch diese Frage gewürdigt wird. Sogar wenn die momentane Beziehungssituation zum Zeitpunkt der Fragestellung schwierig ist, wird die Beziehung als solche, so wie sie gerade ist, gewürdigt, indem ich mich einerseits nach dem Befinden der Beziehung und andererseits nach dem Befinden der darin beteiligten Personen erkundige und in diesem Sinne ihnen zuwende. Eine andere Art, zirkulär zu fragen, ist zum Beispiel: Was meinen Sie, würde Ihr Partner antworten auf die Frage, wie es ihm in der Partnerschaft gehe? Oder was meinen Sie, würde Ihr Partner mitteilen auf die Frage, wie es Ihnen geht? Durch solche Fragen soll das sich Einfühlen in den anderen Partner gefördert werden. Vielleicht ist das zu diesem Zeitpunkt dann das erste Mal, dass sich ein Partner in die Partnerin einfühlt oder umgekehrt. Im Programm steht, in ihrer langjährigen Arbeit enttabuisiert sie die Dreiecksbeziehungen. Diese Äußerung basiert vor allem darauf, weil ich einerseits seit meinem 4. Lebensjahr im Dreieck meiner Eltern aufgewachsen bin, Mutter, Vater und Zweitfrau meines Vaters, meine Erfahrung darin also von Kindheit an gemacht habe und andererseits darauf, dass ich und mein Sohn seit 4 Jahren mit 2 Lebenspartnern von mir im gleichen Haushalt zusammenleben. Dass mein Vater 2 Frauen liebte und mit ihnen zusammenleben wollte, war für mich nichts Außergewöhnliches. Ich bin so darin aufgewachsen und es war damals und ist heute noch meine Ursprungsfamilie, zu welcher einfach alle dazugehören. Ich konnte miterleben und sehen, was die 2. Frau in unsere Familie einbrachte. Da waren viele schwierige Gefühle auszuhalten, aber auch innigste und bereichernde Lebensabschnitte, welche auch dazu beigetragen haben, mich zu dem Menschen zu machen, der ich heute bin. Trotz allem Schwierigen war es für meine Mutter und für meinen Vater nachvollziehbar, dass die 2. Frau etwas Neues in unser System einbrachte, was allen zu mehr Bewusstheit in Beziehungen verhalf. Ich erinnere mich bereits als Kleinkind an gemeinsam verbrachte Ferien, welche mir in schöner Erinnerung geblieben sind. Ich könnte nicht sagen, dass ich als Kleinkind darunter gelitten hätte, dass da eine 2. Frau integriert war. Nein, im Gegenteil. Solange die Liebe da war und das Bezogensein aufeinander, war eine tiefe emotionale und sehr lebendige Verbindung zwischen allen spürbar. Auf jeden Fall lebte ich in einem System, wo man sich zeigte, wo man vor allem auch die Gefühle zeigte und nicht abspaltete, wo Bezug zueinander immer da war und nicht ein Nebeneinanderleben ohne Bezug zueinander. Was es mir als Kind erschwert hat, waren die mich verunsichernden Gefühle der Gesellschaft gegenüber, sobald ich zur Schule ging. Ich erfuhr zu diesem Zeitpunkt, dass die Lebensform meiner Eltern von der Gesellschaft her und von den persönlichen Konditionierungen der Menschen nicht üblich war. Nach außen konnte niemand wirklich dazu stehen und in der Familie realisierte ich nun Phasen, wo alles in Frage gestellt wurde, neben den Phasen, wo wir einfach eine gute Familie waren. Diese Spaltung wurde in meinem 10. Lebensjahr sichtbar. Und das zum Vortrag, zum vorhin Bezug zu nehmen, das war genau 1968, zu dem Zeitpunkt, als meine Mutter die Trennung von meinem Vater wünschte. Die zweite Frau gebar damals meinem Vater Zwillinge, welche kurz nach der Geburt verstarben. Das für alle unfassbar tragische Schicksalsereignis hat schließlich dazu geführt, dass sich meine Mutter zurückzog und sich trennen wollte. Es brachen derart schwierige Gefühle in der Dreiecksbeziehung und in ihrem Umfeld, den Systemen der Verwandtschaft auf, dass diese von den beteiligten Menschen nicht mehr gemeinsam getragen werden wollten oder konnten. Für mich begann zu diesem Zeitpunkt die eigentliche Leidensgeschichte, indem ich die nächsten Jahre damit verbrachte, etwas wieder vereinen zu wollen, was nicht zu meinen Aufgaben als 10-Jährige gehörte. Mit 25 Jahren war ich überzeugt, viel Energie verschwendet gehabt zu haben für etwas, was mir die Energie geraubt hatte, statt diese Energie in meinen Lebensaufbau zu investieren. Heute sehe ich, dass ich diese Erfahrungen in Ressourcen umwandeln konnte, weil ich in dieser von meinen Eltern gelebten Beziehungsform etwas Wichtiges lernen konnte, nämlich das soziale Teilen, zu sehen und zu erleben, dass Liebe nicht besitzen heißt und dass Liebe auch nicht Alleinverfügungsrecht über einen Menschen heißt. Dass Lieben vor allem Freiheit heißt und dazu zu schauen, dass es dem anderen gut geht und dass die Liebe nicht auf einen Menschen beschränkt sein muss. Wir können mehrere Menschen lieben und jede Beziehung ist einzigartig in ihrer Art. Da gibt es keine Vergleichsmöglichkeiten, so wie es unsinnig ist, Menschen miteinander zu vergleichen. Man kann höchstens einzelne Aspekte eines Menschen oder Aspekte einer Beziehung vergleichen, aber niemals das Ganze als solches. Auch bin ich überzeugt, dass die Zeit von der gesellschaftlichen Moral her und von den Konditionierungen von den in unserer Familie beteiligten Menschen diesen Verlauf gebraucht hatten, bevor sich dann langsam etwas ändern durfte. Der Schritt der Trennung war zu vollziehen, um wenigstens in diesem Sinne wieder Sicherheit im Inneren zu erhalten, indem auch der inneren Struktur und der gesellschaftlichen Ordnung wieder entsprochen werden konnte. Über die nachfolgenden Jahre der räumlichen Trennung war die Liebe und Verbundenheit trotzdem zwischen allen Beteiligten spürbar. Meinem Vater und den zwei Frauen fehlten damals der Mut, zu ihrer Lebensform zu stehen, und Vorbilder, die ihnen den Weg gewiesen hätten, hatten sie keine. Also lebten und leben sie die Dreiecksbeziehung bis heute entsprechend ihren Möglichkeiten. Das Bezogensein zueinander war all die Jahre spürbar, was sie bis heute auch aufrecht erhalten haben. Das Zueinanderschauen hielt auch in schwierigen Phasen Bestand, da wurde niemand wirklich verlassen. Wenn ich den Entwicklungsprozess dieser drei Personen und überhaupt den Entwicklungsprozess des ganzen Systems betrachte, wird sichtbar, dass sich bei allen das soziale Verhalten und die Toleranz vergrößert haben und dass sich das Mitgefühl der drei darin involvierten Verwandtschaften, also der größeren, damit verbundenen Systeme, vergrößert hat. Einfach dadurch, dass alle schwierigen Gefühle ausgetragen werden mussten und sich die Wahrheit immer wieder durchsetzte, nämlich diejenige, dass die drei Personen durch ihr Schicksal fest zusammen verbunden waren und sich dadurch lieben lernten, statt sich zu bekämpfen. Mich hat meine Vergangenheit in diesem Sinne geprägt, dass es mir zu einem großen Anliegen geworden ist, Menschen in Gemeinschaft zusammenzuführen, statt Abgrenzung zu fördern. Es ist eindrücklich zu sehen, wie das ganze Beziehungsgefüge mit zunehmender Reife der darin involvierten Personen zusehends ruhiger, einfacher und stimmiger wurde. Auch meine Mutter lernte sich wieder einzufügen. Das Schicksal nahm etwas weg und fügte etwas anderes dazu, sodass sie heute zu diesem Dreieck stehen kann. Ihren Platz hatte sie darin nie verloren. Sie nahm ihn einfach während einer gewissen Phase des Lebens nicht wahr. Die Wertschätzung und Liebe ihr gegenüber ist von meinem Vater immer präsent und der Respekt und die Dankbarkeit ihr gegenüber ist von der zweiten Frau spürbar. Ich bin überzeugt, Beziehungen sucht man sich nicht, sie geschehen einem, zeigen sich als Geschenk, welche man annehmen kann oder sie vorüberziehen lassen und dann vielleicht in der Verbitterung zu enden, statt im lebendigen Aufeinander bezogen sein zu leben und sich der Wahrheit zu stellen. Auch mich forderte das Schicksal heraus, indem es mir eine Begegnung mit einem Menschen schenkte, der es zulassen wollte, dass eine dritte Person in unserer Beziehung einen Platz bekommen sollte. Dem voraus gingen aber viele Jahre innigst gelebter Zweierbeziehung. Ohne diese tiefe Erfahrung wäre es mir nicht möglich gewesen, mich auf zwei Menschen ganz einzulassen. Ohne ein sich ganz einlassen in einer Paarbeziehung sehe ich auch heute noch eine Dreiecksbeziehung eher als Flucht vor Nähe, als nachpubertäre Phase oder als Verarbeitungsprozess der als Kind erfahrenen, unbewussten Dreiecksbeziehung. Heute sehe ich, dass ich aus der Paarbeziehung, wie ich sie früher gelebt habe, herausgewachsen bin, dass da nichts Schlechtes oder Falsches darin ist, dass es einfach so ist, dass meine Aufgabe eine andere ist, nämlich mich in dieser Dreiecksgemeinschaft zu bewegen und zueinander zu schauen. Einander darin treu und innigst verbunden zu sein und trotzdem einander freizulassen. Das heißt zu sehen, dass eine Dreiecksbeziehung nur lebbar ist, wenn jeder dieser Personen alleine stehen kann. Man wird wie nirgendwo so fest mit dem Alleinsein, dem Alleinstehen können und in dem Sinne mit dem Erwachsensein konfrontiert, wie wenn man in einem Dreieck lebt. Alle kindischen, was ich von kindlich unterscheide, egozentrischen Ausflüchte werden sofort sichtbar und einem bewusst oder sie werden einem bewusst gemacht. Darin finden enorm große Entwicklungsprozesse statt. Wie ich auch in meinem Buch Fluid Spirit darauf hinweise, ist es auch in der Paarbeziehung wichtig und ich rate den Menschen zu mir kommen dazu, andere Beziehungen, so denn sie denn im Leben auf einen zukommen, dem Partner oder der Partnerin nicht zu verheimlichen, sondern sich darin zu zeigen, mit all den dazugehörigen, schwierigen Gefühlen, welche es darin auszuhalten gibt. Gerade diese meist abgespaltenen Gefühle können so wieder integriert werden, indem man sie nochmals erlebt und durchlebt. Kennen tun wir diese Gefühle alle, doch haben will sie niemand. Ein paar davon sind Angst, Einsamkeit, Verwirrung, verloren sein. Wenn man diese schwierigen Gefühle in sich zu halten gelernt hat, führt das zu sehr viel mehr Lebenskraft und Freiheit. Aber es würde zu weit führen, anlässlich dieses Vortrages darauf einzugehen. Daran arbeite ich mit den Menschen, die zu mir kommen, und einen Einstieg dazu bietet das Buch Fluid Spirit, das auch draußen liegt. Es ist immer wieder traurig zu sehen, dass gute Beziehungen auseinandergehen, wenn eine dritte oder ein dritter dazukommt. Vor allem, wenn das Paar Kinder hat, weil die bei der Trennung am meisten unter dem fehlenden Elternteil zu leiden haben. Mich interessiert es herauszufinden, ob es nicht auch möglich ist, die Paarebene auszudehnen auf eine dritte Person oder sogar auf mehrere Personen, ohne dass die Beziehung beendet werden muss, in jedem Fall. Für einige wird Trennung weiterhin das Stimmige sein. Doch wird es auch immer wieder Ausnahmen geben. Menschen, die sich für das Neue öffnen möchten, sofern sie darin unterstützt werden. Ich bin überzeugt, dass es für alle eine große Bereicherung sein kann, wenn man in einer Öffnung der Paarbeziehung seine eigene Liebesfähigkeit oder eben Liebesunfähigkeit kennenlernt. Wenn sichtbar wird, ob es einem wirklich um das Gemeinsame geht oder nur um einem selber, was ich gleichsetze mit Liebesunfähigkeit. In diesem Sinne finden darin enorme Entwicklungsschritte statt, die zu mehr Toleranz, Gemeinschaftssinn und Mitgefühl führen können. Heute kommen Menschen zu mir, einzelne Paare, Familien, und weil Dreiecksbeziehungen bei mir kein Tabu sind, selbstverständlich auch immer wie mehr Menschen, welche Beratung suchen, wie man mit der Situation, wenn ein zusätzlicher Partner oder Partnerin dazukommt, auch noch umgehen könnte, statt sich einfach zu trennen. Es ist immer wieder traurig zu sehen, dass gute Paarbeziehungen gänzlich zerbrechen müssen, weil ein Teilen von der Konditionierung der Person und der Gesellschaft einfach nicht in Frage kommt. Es gibt kein Generalrezept. Jeder Mensch ist einzigartig, jedes Paar und entsprechend auch jede erweiterte Gemeinschaft bis hin zur ganz großen Gemeinschaft, nämlich diejenige, in der wir leben, unsere Welt, muss den eigenen Weg finden. Spannend, innig, faszinierend und lehrreich in Bezug zum Bewusstseinsprozess der darin beteiligten Personen ist es immer, wenn ich mich mit Menschen in den Prozess ihrer Wahrheitsfindung vorbehaltlos einlasse, was und welches Potenzial in ihrer Gemeinschaftsform möglich ist. Dies bedingt von der Therapeutin ein vorbehaltloses Leersein von Denkmustern, Lösungsbildern oder möglichst von allen Konditionierungen, was meines Erachtens nur durch einen langen Weg der Selbsterkenntnis mit fachkundiger Begleitung erreicht werden kann. Unter fachkundiger Begleitung verstehe ich eine Therapeutin oder einen Therapeuten, welche alle diese Themen in sich auf dem Weg der Selbsterkenntnis und der Bewusstwerdung angeschaut, durchlebt und entsprechend gelöst hat oder zumindest auf dem Weg dazu ist. Ich erlebe es so, dass ich diejenigen Menschen am besten begleiten kann, wenn ich die entsprechenden Erfahrungen bereits erlebt und gelebt habe, welche die betreffenden Menschen noch vor sich haben. Es ist meiner Meinung nach nicht möglich, als Therapeutin im Sinne eines Lehrseins arbeiten zu können, wenn da noch unbewusste Schattenseiten oder unerfüllte Sehnsüchte in einem drin sind, die aus Angst oder fehlendem Mut oder was auch immer nicht angesehen, ausgedrückt oder gelebt werden dürfen. Dazu gilt zu erwähnen, dass auch Frauen zu mir in Beratung kommen, welche durch unerfüllte Sehnsüchte des Therapeuten Übergriffe erfuhren. Aufschlussreich darin war für mich zu erfahren, dass diese Frauen nicht an den Zärtlichkeiten litten, welche sie vom Therapeuten erhielten. Die Zurückweisung alsdann war die eigentliche erneute Kränkung, welche sie nun ein zweites Mal, diesmal in der Therapie statt im Elternhaus, erfuhren und welche sie nun zu bewältigen haben. Ein Therapeut oder eine Therapeutin, welcher aus einem Manko heraus arbeitet, ist versucht, Übergriffe auf Klientinnen zu begehen und dann die entsprechenden Zurückweisungen zu tätigen, wenn er die Kraft nicht mehr hat, die Klientin durch diese ganze Phase durchzutragen, was letztendlich ein Leben lang dauern kann. Der Verantwortung und der eigenen Grenzen muss sich der Therapeut oder die Therapeutin bewusst sein. Ansonsten arbeitet er oder sie an der Oberfläche, worin die darunterliegenden Themen wie Beziehung und Sexualität, Angst und Liebe nicht wirklich berührt werden können, was aber eben gerade so wichtig ist, um im Bewusstwerdungs- und damit im Heilungsprozess weiterzukommen, oder er bewirkt eine erneute Kränkung, die wiederum aufgearbeitet werden muss. Wichtig ist bei allen Beratungs- und Therapiearten, dass die Achtsamkeit und Wertschätzung im Umgang mit Menschen gewährleistet sein muss und dass sich der Therapeut seiner eigenen Grenzen und derjenigen der Klientschaft bewusst sein soll. Wenn Fehler passieren, geht es dort auch wieder um Achtsamkeit und Wertschätzung, mit diesen Fehlern umzugehen oder dass sie sich wieder in Ressourcen umwandeln können. In diesem Sinne möchte ich auch noch auf das Buch von Jürgen Hargens als Herausgeber verweisen und mir hat geholfen. Darin habe ich als Mitautorin meine eigene, durch einen Schicksalsschlag ausgelöste Krisenbewältigung in einem systemisch-konstruktivistisch gerahmten Ausbildungsprozess nach systemischen Grundsätzen beschrieben. Da ich auch aus der Systemtherapie komme, das war wohl hörbar, möchte ich noch kurz erklären, was es damit zu tun hat. Die Systemtherapie geht davon aus, dass ein Mensch von dem System beeinflusst wird, in dem er lebt, und dass der wiederum das System beeinflusst, in dem er sich aufhält. Wenn sich jemand im System nur verändert, und sei das auch nur eine ganz kleine Veränderung, wird sich unweigerlich das ganze System dadurch bewegen. Das heißt, dies bewirkt eine Veränderung oder Neuanpassung des ganzen Systems. Aus der Systemtherapie, welche immer das ganze System mit einbezieht, in welchem der Mensch sich bewegt, habe ich erfahren, wie wichtig es ist, von der Kundigkeit des Klienten, oder man spricht dort sogar vom Kunden, auszugehen. Darin sehe ich ein Therapiemodell von höchster Wertschätzung und Achtsamkeit dem Klienten, der Klientin gegenüber, in der der Klient oder eben der Kunde als Experte gesehen wird, weil in diesem Modell davon ausgegangen wird, dass der Kunde über seine Situation am besten Bescheid weiß und dass in ihm bereits die Lösung angelegt ist, nur dass er sie im Moment nicht sehen kann. Das Modell geht von einer Therapeutenhaltung des Nichtwissens aus, indem der Therapeut oder die Therapeutin interessiert nachfragt und keine Generalrezepte verteilt. Es geht bei diesem Ansatz darum, dass die Therapeutin und der Klient oder Kunde zusammen Lösungen aushandeln und suchen. Auch im systemischen Ansatz ist eine Auseinandersetzung auf allen Stufen möglich, nur überlässt man es dem Klienten oder eben dem Kunden, wie weit oder wie tief er sich oder die Situation erkunden möchte. Mich hat dieser Ansatz unterstützt, den Klienten oder eben die Kundin als kundig zu betrachten und die Menschen, die zu mir kommen, nicht als hilflose Opfer zu sehen. Ich gehe grundsätzlich nicht davon aus, etwas besser zu wissen als der Klient, zum Beispiel was für diesen Menschen gut wäre, der mir gegenüber sitzt, oder was der Klient oder die Klientin bräuchte. Ich verteile keine Rezepte, welche die Klientin oder der Klient zu befolgen hätte, weil ich davon ausgehe, dass es nicht möglich ist, eine Lebensform einem anderen Menschen überzustülpen. Auch wenn man diese Lebensform oder diese Problemlösung selbst vielleicht als sehr gut empfindet, bedeutet das nicht, dass diese Lebensform oder Lösung auch für einen anderen Menschen das Stimmige ist. Es geht immer wieder darum, den Menschen zu begleiten, damit er seine Optionen erweitern kann und neue Wege, bis anhin vielleicht noch nicht sichtbare Wege, beschreiten kann.